Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel.
Das hängt dann alles zusammen.
Sagt mein Solitär, der heute mein Gast ist im neuen Normalreport Edition Autokulturkino St. Pölten. Sag mal, mein lieber Martin Rotheneder ist sein bürgerlicher Name.
Ja.
Martin, ich sag Martin, oder? Oder möchtest du mit deinem Solitär? Ist eher so der Marketingname, ne?
Ja, das ist einfach der Projektname.
Projektname, genau. Eine fantastische Idee, oder? Von den Fahrtsleuten.
Ja, Wahnsinn.
Großartig, dass sie uns da mitnehmen, weil sie hätten ja auch einfach nur Filme spielen können.
Richtig.
Und die Leute fahren rein, aber nein, sie sagen, vor dem Film gibt es jeweils eine Dreiviertelstunde geile Mucke und kommt und seht euch das auch an.
Ja, genau.
Glaubst du, ist das eine Option für die Zukunft? Weil ehrlich gesagt, ich meine jetzt, ich mache mir schon Gedanken, nicht Sorgen, aber Gedanken darum, ob das wirklich so schnell wieder sein wird, dass Leute im Rhythmus miteinander shaken, Schulter an Schulter, maskenlos, sodass wir auch sehen, wie sie reagieren. Und wenn dem dann nicht so sein wird, ist das jetzt die Zukunft?
Schwierig. Der Helge Schneider hat gerade erst verlautbart, er wird nicht vor Autos auftreten. Er wartet. Verständlich natürlich, weil wenn man so von der Interaktion abhängig ist. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr, also skeptisch bin ich nicht, ich bin neugierig. Aber ich kann mir es noch nicht ganz vorstellen, wie da Gefühl aufkommt. Aber dann muss man halt ein bisschen mit den Möglichkeiten, die sich einem bieten, auch ein bisschen arbeiten. Also ich habe schon die eine oder andere Idee, wie man da vielleicht
das Publikum
ein bisschen einbinden kann.
Ich bin überzeugt. Aber, wir haben uns ja bei der Pressekonferenz gesehen und das Erste, was du gesagt hast, hoch Alex, ich arbeite schon an so App-Ideen, wo sie interaktiv reden. Bitte tu das, bleib da dran. Unser aller Willen. Wirklich, es wird möglicherweise, also für uns Schauspieler zum Beispiel, ist das jetzt genau der Unterschied zwischen Theater und Film.
Mhm, ja.
Weil du spielst in eine Kamera rein, so werden wir auch auftreten, auf der Bühne im Faz. Vor dem Faz, muss man ehrlicherweise sagen, und müssen darauf hoffen, dass die Schmähs gut sitzen und das Timing stimmt und das dass stimmt, Leute in Autos sitzen und auf die Armaturenbretter hauen vor Freude. Aber allein, wir kriegen es mit. Ja? Also bitte schau, dass du da Interaktivität für Niederösterreichs Künstlerinnen schaffst. Ein Orden sei dir dann sicher, mein lieber Martin.
So, jetzt. Das Lustige ist ja, ich habe mit einem der Techniker geredet und sie gehen schon fix davon aus und werden auch den ÖMTC herbitten, weil es gibt da schon Erfahrungswerte von derartigen Events, dass wenn die Lichthupen so viel betätigt werden und der Autoradio die ganze Zeit läuft, dass nach einer gewissen Zeit die Batterien leer sind.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Also wird es einen Ladeservice geben. Ich finde das lustig, was man da alles mitdenken muss. Aber da hat es irgendwie so eher in Richtung Dance sogar, Techno, irgend so eine Rave oder Rave, irgendwie Autokino-Rave oder so.
Ja, genau,
Da sind reihenweise dann die Autos stehen geblieben, weil die natürlich über lange Strecken dann Radio laufen hatten und eben auch ständig mit Lichthupen und sonst irgendwas. Und das hat sie reingehängt. Das finde ich sehr lustig.
Also werden die Leute dann bestellen, wahrscheinlich beim Service zweimal Popcorn, zwei große Cola und die Kabeln, bitte.
Ja, genau.
Wahrscheinlich. Genau. Ja, hey, weißt du was? Das ist ja das Credo meines Podcasts, der neue Normalreport auf göbel.radio, nämlich, dass nicht so bleiben wird, wie es einmal war vor der Krise. Nichts. Und du siehst ja, plötzlich kommen Musiker des Landes zusammen, die wenn man Glück hat, ein-, zweimal im Jahr bei irgendwelchen offiziellen Meetings und so weiter. Und hier können wir jetzt wirklich auch für uns mal sprechen und für die Szene in Niederösterreich oder Österreich en general und so weiter. Wie geht es dir denn als Musiker? Du hast offenbar, wenn ich deinen Raum dahinter dir so betrachte, genug Kohle für Gitarren und Kasteln.
Also mit Kohle hat das wenig zu tun, weil die Gitarren sind alt und billig.
Gut, sehen aber geil aus.
Ich bin kein wahnsinniger Equipment-Nerd.
Okay.
Ich bin eher so ein bisschen ein Raritätensammler oder okay. Obskuritäten. Das okay. ist eher so mein Ding.
Okay.
Ich habe so da hinten die Gitarre, das ist mein Arbeitsgerät.
Ja.
Das sind so die Arbeitsgeräte, die ständig in Verwendung sind. Und das ist so das Archiv von Dingen, die sich halt so angesammelt haben über die Jahre. Mich hat das jetzt nicht so hart getroffen, weil ich gerade in einer Phase war, wo ich gewusst habe, okay, ich werde jetzt in den nächsten Monaten, das früher war für mich geplant mit Aufnahmen im Studio, keine Konzerte, das war eigentlich alles ganz normal im Plan und hat mich jetzt nicht weiter überrascht. Ich arbeite schon länger an neuen Songs und Marketing und so weiter und so fort, bringe immer mal wieder Single raus, spiele vereinzelt Konzerte, aber so die großen Tourneepläne oder sonst was gab es jetzt nicht. Auch ne, also frühestens im Herbst, vielleicht erst nächstes Frühjahr. Das heißt, das war jetzt für mich tatsächlich keine Bruchlandung oder so. Nicht so wie bei anderen Künstlern, ja. die jetzt für früher viele Termine geplant hätten.
Ja.
Das war jetzt nicht so schlimm, Gott sei Dank.
Ja.
Aber natürlich, ja, für viele andere Katastrophe.
Katastrophe. Und an dieser Stelle sei auch mal ein Loblied gesungen auf unsere Veranstalter und Veranstalterinnen, die ja über Wochen, Monate versucht haben zu retten und Menschen noch irgendwie einzubinden, weil es hieß, ab Ende Mai geht's wieder und dann Juni und so. Und diese ganzen Pläne, die Tag und Nacht gebaut haben. Und du weißt ja wohl, genauso wie ich, wie manchmal nicht besonders diplomatisch Musiker sind im Umgang mit ihren Terminen und ihren Interessen. Und da zeigt sich natürlich der kleine Kuchen und der kleine Markt im Land, dass jeder wirklich ums wahrhaftige Überleben kämpft. Hast du Gedanken im Kopf, Szenarien, wo das hingeht? Oder anders gefragt, wie können wir denn diese Situation jetzt nutzen, um vielleicht andere Strukturen aufzubauen und welche?
Ich mache mir schon seit vielen Jahren darüber Gedanken.
Cool.
Und mich stört das auch schon länger. Ich bin ja nicht nur Musiker, ich bin ja auch Kulturmanager, ich mache im Freiraum,
die
künstlerische Leitung und die Programmierung und sehe da ganz viele Bands auf der Bühne, die tolle Musik machen, die Publikum haben, die aber jetzt zum Beispiel in den Medien durch den Rost fallen. Das ist in Österreich ja ganz ein gravierendes Thema. Das betrifft mich ja genauso. Ich bin ja so in diesen Schneisen zwischen FM4 und Ö3. Und
genau.
Ein Single hat einmal Regionalradio, also Radio Tirol in ORF Tirol gespielt, die nächste dann wieder nimmer, weil sie sind sich nicht sicher und das passt ja nicht so gut. Und überall sagen sie, es passt ja nicht so gut,
ja, ja.
Obwohl es im Endeffekt einfach nur Popmusik ist. Es tut niemandem was. Da kommt nicht einmal eine verzerrte Gitarre vor, es rappt niemand. Es ist alles ganz harmlos und brav. Und wir sind in so total arg segmentierten Zeiten und alles ist auf Internationalität und die großen Künstler kommen und es ist so wenig, alle gehen zu Riesenkonzerten und die Helden der 80er, 90er, was auch immer, kommen zum 50.000. Mal auf die großen Festivals und dafür wird viel, viel Geld ausgegeben. Das finde ich auch okay, das ist super, aber und ich finde das von der Angebotsseite her finde ich super. Nur was mir so fehlt, ist die Möglichkeit, jetzt nämlich auch, wenn man das jetzt weiterdenkt in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, muss ich unbedingt wahnsinnig weit wegfahren, damit ich von dem leben kann oder damit ich die Menschen erreichen kann. Ich müsste theoretisch, also ich weiß aus der Erfahrung, wenn Menschen in zum Beispiel St. Pölten, da gibt es eine gewisse kritische Größe an Menschen, die sich potenziell für die Musik interessieren, die ich mache. Die erreiche ich aber aus eigener Kraft zum Teil, aber nicht so, wie wenn jetzt ein großes Medium dazwischen stehen würde. Das heißt, da gibt es ein Angebot und eine Nachfrage, die aber nicht zueinander finden.
Ja.
Was mich dazu bringt, theoretisch, dass ich sage, okay, das muss ich überspringen und muss jetzt ins Ausland fahren und muss jetzt da reisen und große Städte und sonst irgendwas. Jetzt ist bei mir die familiäre Situation nicht so reisefreudig. Und ich wehre mich ja ein bisschen dagegen, gegen dieses Muss, wann ich mir denke, okay, aber es ist jetzt nicht, ich mache jetzt nicht, keine Ahnung, experimentellen Jazz, der, wo man sowieso weiß, es gibt nur ganz wenige, sondern im Bereich Popmusik gibt es ein großes Publikum überall und das ist was, wo viele leicht andocken können. Und das wäre irgendwie so ein bisschen meine Hoffnung und das sehe ich eben auch im Freiraum. Da versuche ich seit Jahren und teilweise mit Erfolg, Gott sei Dank, das zueinander zu bringen, dass da zum Beispiel eine junge Band, das war so vor etlichen Jahren, war das so ein Erweckungserlebnis. Da sind so 17, 18, 19-Jährige auf der Bühne gestanden, die haben Pink Floyd gespielt und so weiter. Und das Publikum waren halt vielleicht Gleichaltrige und die Eltern. Und ich habe aber gewusst, in St. Pölten gibt es wahrscheinlich 500 Leute oder 1000 Leute, die sich wahnsinnig drüber freuen würden, dass da jetzt Pink Floyd und das ja. War super, weil das alle mindestens drei in der Band, vier in der Band sind heute Profimusiker.
Wirklich?
Und
cool.
Ja. Also die haben es wirklich, die, oder zumindest einfach machen das sehr professionell, aber ja, drei auf jeden Fall professionell, ja. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mich immer darum bemüht, zu schauen, wie kann man es schaffen, dass die Leute dort überhaupt einmal hinschauen, weil das ist ja so die in der Region ist, man ist es ja gar nicht gewöhnt, in die Nachbarschaft zu schauen, wenn man gute neue Musik kennenlernen will. Man schaut ja immer, was rennt im Radio und kommt eher aus Amerika und aus England. Mhm. Und ich hab bei mir war immer so das Phänomen, ich singe immer auf Englisch und ich liebe diese Sprache und beschäftige mich sehr dafür und dadurch sehr, sehr viel damit und habe dadurch halt über die Jahre eine gute Aussprache entwickelt. Und jetzt war es immer so das Phänomen, es ist meine Musik auch immer Gott sei Dank schon auch auf FM4 gelaufen, die Leute haben es im Radio gehört und haben sie gedacht, der kann nicht aus Österreich sein. Und haben gar nicht daran gedacht, dass ich überhaupt von da komme. Das ist so weit gegangen, dass ich bei einem Konzert in Wien vor anderthalb Jahren war nach mir, glaube ich, irischer oder britischer Künstler. Der hat mich nach einem Konzert gefragt, wo ich herkomme. Und ich habe gesagt, aus St. Pölten. Naja, aber wo ich herkomme? Ich habe gesagt, ja, aus St. Pölten, weil er glaubt, die kommen irgendwo aus England.
Ja, cool.
Und das ist natürlich, das schmeichelt und ist super, wenn man das so weit hinkriegt. Ich will ja auch nicht faken, aber ich will einfach die Sprache gut sprechen. Aber es ist natürlich dann auch hinderlich, wenn man gar nicht davon ausgeht und gar nicht damit rechnet, dass das in der Nachbarschaft passieren könnte.
Mhm.
Und das ist was, das möglicherweise, das sieht man ja in anderen Bereichen. Und das hat sich in anderen Bereichen, ein guter Freund von mir ist Kaffeeröster, in St. Pölten Felix Café wird er vielleicht schon unterkommen
ja,
sein.
Ja, klar.
Cool. Das war vor 10 Jahren, wäre es völlig undenkbar gewesen, dass eine kleine Rösterei in St. Pölten so eine breite Marktdurchsetzung hat und so bekannt ist, dass es selbstverständlich ist, dass man den kauft.
Mhm.
Das finde ich total super. Und ich finde es schön, wenn das bei der Musik genauso selbstverständlich sein würde, dass man sagt, aha, ich möchte neue Musik entdecken. Da gehe ich als erstes zu den Sachen, die einmal in der Gegend sind, weil das ist sicher schon mal super. Und dann gibt es 1000 andere Sachen, die man auf Spotify anschauen kann. Und dann gibt es Festivals. Ah, okay, super. Aber ich muss nicht unbedingt dann aus. Wenn in den Freiraum geht, dann sieht dort sicher auch eine gute Band. Und das finde ich was, vielleicht kommen wir dorthin, weil das Angebot ist ja da. Es gibt
ja. Also ich habe so das Gefühl, das ist natürlich jedes Mal eine individuelle Entscheidung. Nicht? Gut,
ja.
Die kann schon sein, dass die medial begleitet ist. Da wird das einem ja auch sehr einfach gemacht mit diesem Radio als tönendes Möbelstück. Und da gibt es einen ORF-Ton, den haben alle. Und alle fühlen sich irgendwie lulli-lalli, so Bügeleisen-Entertainment irgendwie. Ne? Mhm. So, man bügelt, hört zu, braucht nicht hinschauen. Aber diese persönliche, individuelle Entscheidung, ist ja meiner Meinung nach auch ein bisschen geleitet davon, dass ja Menschen ziemlich viel zu tun haben. Da gehen Vater und Mutter arbeiten, haben nun sowieso schon ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, die halt für den zweiten Audi dann ein bisschen allein bleiben müssen. Und wenn dann Hobby und Freizeit und Kultur kommt, dann wollen sie keinen Fehler machen. Und Fehler sind schnell gemacht, wenn man irgendwo hingeht und ja, ich will nicht sagen enttäuscht wird, aber sich was anderes vorgestellt hat.
Ja,
und,
genau.
Und nicht flexibel genug ist zu sagen, das ist jetzt was ganz, aber huch, der macht das doch eigentlich super. Und ja, dazu Englisch, immer noch eine Katastrophe im Land, mit den Englischkenntnissen, eine Katastrophe. Und das finde ich, wir, meine Güte, aber den Kindern gegenüber ist das so unfair, dass wir die in diese globalisierte Welt entlassen, wo sie wahrscheinlich schon beim ersten Gespräch bei einem Konzern, wo sie sich als Lehrling oder was bewerben, schon auf Englisch geprüft werden und dann feststellen müssen, ui, ich passe nicht dazu. Und vielleicht müssen wir das, was wir machen, auch ein wenig, ich sag mal was ganz Böses, ideologisieren. Insofern, als dass wir sagen, ihr seid doch auch sonst immer für Mir San Mir und I am from Austria und das wird jeden Tag gesungen und gespült in der Krise und das macht uns aus, dann zeigt das doch auch im Freiraum. Zum Beispiel. Einfach nur, dass ihr da seid und dass ihr dann auf Social Media kommuniziert. Gestern wieder im Freiraum, war bei weitem der Älteste, hab aber mächtig abgeschickt. Empfehlung. Ja,
ja, das hat in den letzten Jahren tatsächlich sehr gut gegriffen und angefangen zu greifen. Und das merken wir jetzt. Wir machen Livestream jeden Freitag und Samstag.
Cool.
Seit Ende des Ende März, nämlich wir haben ein großes Archiv an Konzerten seit 2008 oder so.
Die ihr mitgefahren seid.
Und wir filmen alles mit,
okay.
Und haben von allem einen guten Audiomitschnitt.
Super.
Und haben jetzt, also mit Ende Juni werden es dann 50 Konzerte sein, die wir gestreamt haben.
Großartig. Wo sehen wir die? Sagt mal die Adresse.
Auf Facebook und auf YouTube, jeweils am Kanal vom Freiraum St.
Freiraum. Okay.
Also Freiraum STP ist da der Username.
Okay, cool. Also das ist dein Job. Du hast natürlich im Freiraum den weitaus schöneren Job als der technische oder die technische Direktorin. Ich weiß nicht, wie das besetzt ist. Beziehungsweise kaufmännische. Das ist ja wohl die Scheißhacke in so einem Kulturbetrieb, oder?
Dass naja, wir haben ja sehr, der Freiraum ist eine sehr, sehr privilegierte Location, weil wir sind eine Teilabteilung der Stadt St. Pölten. Wir sind eingegliedert in die Kulturverwaltung.
Schön.
Und das heißt, also kaufmännisch natürlich, wir müssen uns Abrechnungen machen und so weiter, aber es gibt eine Buchhaltung, mit der wir zusammenarbeiten, es gibt die Finanzverwaltung, die Budgets werden ganz normal in der Stadt gestellt und so weiter. Also das ist nichts, wir müssen uns über das tägliche Überleben keine
Gut.
Sorgen machen. Das
Gut.
ist auch der Grund, warum es den Freiraum gibt, das ist auch die Existenzberechtigung, dass wir für Jugend- und Subkultur-Events, die unter rein wirtschaftlichen Kriterien nicht stattfinden könnten, dass wir das trotzdem machen können.
Ja.
Das war extrem wichtig in den Jahren, wo Live-Musik wirklich am Boden war und ganz wenig Leute zu Sachen gekommen sind, die sie nicht gekannt haben. Das ist jetzt schon viel besser geworden wieder. Und das hat sich wirklich, und wir haben quasi Dinge am Leben erhalten können dadurch.
Super.
Wir haben jetzt eine Veranstaltungsreihe, die machen Punkkonzerte seit mittlerweile 18 Jahren. Und da hat es wirklich eben auch Tiefpunkte gegeben. Und da haben wir heuer im Februar, am 1. Februar gab es einen Event, da waren über 200 Leute. Und das war für alle so eine Freude.
Super.
Weil die 200 Leute waren wegen der St. Pöltener Band,
ja.
wegen den St. Pöltener Helden.
Ja.
Das ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren verstärkt auch sichtbar, dass St. Pöltener Bands Publikum bringen und dass Leute, also vor allem auch junges Publikum, es kommt, weil du das auch vorher gesagt hast mit den Eltern, das ist auch wirklich im Freiraum sehr deutlich zu beobachten. Es ist Publikum zwischen, sage ich jetzt mal, 18 und 30, 35, dann werden die Leute Eltern, dann ist zwischen 30, 35 und 50 ziemlich Ebbe.
Ja.
Und ab 50 aufwärts geht es dann wieder los. Und das sind dann wirklich die intensiven Konzertgänge. Also die am besten besuchten Konzerte sind definitiv immer die mit Zielgruppe über 50.
Wirklich wahr? Ja, weißt du was?
Weil,
dann gehöre ich in den Freiraum, mein Lieber. Das ist genau mein Zielpublikum.
Na sicher.
Ja, cool, cool. Aber pass auf, jetzt genug Intendant-Talk.
Ja.
Wir sprechen jetzt mal über den Künstler Solitär. Also manches Mal erinnerst du mich an Cat Stevens?
Oh, schön.
Ja, wirklich wahr. Der natürlich niemals deine Kopfstimme so erreicht hätte und mit diesen souligen Endungen und so weiter. Also da empfindest du schon sehr viel. Und dann Michael Franks kommt natürlich immer wieder mir.
Michael Franks? Ja. Sagt mir gar nicht.
Ah, hör dir den mal an. Das ist ein cooler, grooviger, weit unterschätzter Typ, der so sehr, sehr entspannten Pop macht.
Aha, ja.
Und da habe ich mir gedacht, erstens mal mutig, weil wir doch, das dürfen wir ja nie vergessen, hier in einer Kultur leben, die schon sehr viel mit badaba, 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 bam, 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 und, ja, was ja nicht bedeutet, dass das einzig so stattfindet, ja?
Ja, ja,
sondern dass Menschen von dort weggehen in alle Richtungen, von Solitär bis Pink Floyd, aber die Ausbildung genießen sie ja, oder sehr viele zumindest, in den Musikschulen.
Ja, ja, natürlich.
Nicht? Wo dann das auch gelehrt wird und so weiter. Mhm. Was musstest du denn überwinden bei dir selbst?
Ein ganzes Gebirge, glaube ich. Oder eine, die buckelige Welt. Der Weg war schon relativ lang. Mhm. Also ich bin sehr, sehr früh mit sehr elaborierter Musik sozialisiert worden durch meinen Großvater, meinen Onkel, meinen Vater.
Musiker?
Gar nicht, niemand davon. Mein Onkel hat mal in der Schule ein Instrument gelernt, also Gitarre gelernt, aber dann aufgehört. Aber sehr begeisterte Musikhörer und sehr offen. Also da war so meine Erweckungserlebnisse dazu, dass ich selber Musik machen wollen, waren ein Album von Peter Ratzenbeck oder mehrere Alben von Peter Ratzenbeck.
Ja, klar.
Und also wegen dem habe ich mit Gitarre beginnen wollen. Da war ich so 6, 7 Jahre sowas in der Gegend. Und dann gab es ein Live-Album von Herb Alpert und Huma Sekeler von 1978 oder so, das mein Onkel auf Platte hatte und auf Kassette überspielt hat. Und das habe ich bei meinen Großeltern im Sommer im Garten auf Anschlag am Radio gehört und dazu getrommelt. Das war sehr funkig. So, aber es war so ein bisschen so Afro-Funk eben durch den Huma Sekeler.
Ein sehr neugieriger Künstler, dieser Herb Alpert, findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall, genau, ja. Mhm. Und das hat mich zur Musik gebracht. Und dann halt, mein Vater hat Dire Straits gehört und Michael Jackson und diese Sachen, das war so im elterlichen Haushalt. Und dann ist ich mir Pat Metheny geguckt, dazu gekommen, Anfang der 80er Jahre. Und mein Opa war dann zu mir auf der eher jazzigeren Seite, immer offen, aber trotzdem ein bisschen traditioneller. Also Gypsy Swing aber gleichzeitig auch so Sachen wie J.J. Cale, das habe ich von meinem Großvater. Und mein Onkel ist dann über die Jahre immer mehr auch in die weltmusikalische Richtung gegangen und auch für Afrikanisches und so. Und ich habe immer zu Weihnachten und zum Geburtstag sind immer mindestens 3 CDs, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und es war, und 2 bis 3 Sachen haben wir davon gefallen.
Bravo,
und
bravo.
Das hat mich über die Jahre immer geprägt.
Also hier von Göbel Radio eine tiefe Verbeugung und ein Bravo an diesem musikalischen Gourmet-Haushalt. Das hört man ja selten, diese Art von eklektischem Geschmack unter einem Dach. Super, also hast du gut gemacht.
Es ist ja spannend, das macht es auch für mich immer relativ schwierig festzumachen, was meine Einflüsse sind. Ich habe irgendwann einmal eine Liste geschrieben, vor Jahren schon auf irgendeiner Social-Media-Plattform und habe wirklich mal eine elendslange Liste an Namen wirklich quer durch den Gemüsegarten, die irgendwie eine Art von Eindruck hinterlassen haben. Und heute noch, immer wenn ich mir denke, so und jetzt habe ich es, fällt mir wieder ein Name ein, wo ich mir denke, ach, den habe ich vergessen, Mist, den habe ich auch gehört, Mist.
Ja.
Und das muss auch so eine arge Mischkulanz.
Ja.
Aber es ist irgendwie so, das Format Pop-Song ist mir geblieben und die akustische Gitarre ist mir geblieben und ich spiele auf den Aufnahmen dann auch sehr gern E-Gitarre, ich spiele sehr gern Bass.
Aber du bist doch eigentlich ein Fingerpicker.
Nein, nicht so richtig, lustigerweise. Ich bin ein Strummer.
Okay.
Ich habe das zwar gelernt, ich habe klassische Gitarre gelernt und so,
okay.
Aber meine rechte Hand will mehr Rock'n'Roll machen.
Und
ich brauche ein bisschen so, Das da hat mir wahrscheinlich der Peter Ratzenbeck ein bisschen geprägt, weil der hat einen sehr rockigen Sound, obwohl er pickt, ja. ist er sehr kräftig und
perkussiv, ne?
Schlagt dazu immer sehr perkussiv, genau. Ja. Und sehr prägend für mich war der Keziah Jones. Mhm. Da war so Anfang der 90er, habe ich den mit den ersten Sachen entdeckt. Da gab es im Fernsehen mal ein Live-Konzert. Und der pickt ja gar nichts, der haut ja nur mit der rechten Hand. Und Richie Havens bei Woodstock und so, das hat mich auch sehr beeindruckt, die rechte Hand und Pete Townsend und so. Ja. Und das ist mir, dieses perkussive Spiel mit der rechten Hand, das ist mir irgendwie geblieben.
Okay. Und deshalb die Acrylfingernägel.
Ja, deshalb die Acrylfingernägel, genau. Ja, ja, weil ich habe mein eigenes Nagelmaterial, würde dem nicht standhalten, speziell nicht auf einer Western-Gitarre.
Also das heißt, alle Damen und möglicherweise auch ein paar Herren, Gitarreros, Kollegenschaft, die Probleme mit ihren Fingernägeln haben, du bist da jetzt quasi Experte. Du könntest auch, ja, wenn alles schief geht, dein eigenes Nagelstudio in St. Pölten aufnehmen mit super Soundtrack.
Genau, aber du wirst lachen, es ist tatsächlich so, wie immer, wenn ich mit Gitarristenkollegen zusammentriff, ja, die mit Dingen spielt, dann so, ah, die Nägel, aha, super, wo hast du denn das machen lassen? Ich habe schon ein paar Adressen weitergegeben. Also das ist,
ja, super. Du, sag mal, dein Gig ist wann, hilf mir?
Am 12. Juni.
Am 12. Juni, okay. Und was wird es geben? Weißt du schon, was du spielen wirst, oder hältst du es dir offen? Wir wissen ja nicht, ob wir mit Band oder Solo, wahrscheinlich Solo, ne?
Also ich spiele sowieso Solo.
Okay, cool.
Die Frage nicht. Die genaue Songauswahl werde ich mir nur ein bisschen offen lassen. Ja. Ich habe jetzt in den letzten Jahren, also ich schreibe jetzt nicht so wahnsinnig intensiv viel, aber es sind doch, kommen immer wieder neue Songs dazu. Und ich habe so 50-50 Material, das veröffentlicht ist, und 50-50 und die andere Hälfte, die nur unveröffentlicht ist oder in Arbeit oder wie auch immer. Aber ich versuche natürlich immer, die Leute auf eine Reise mitzunehmen. Mhm, die Tatsache, dass da jetzt eine Leinwand hinter mir ist, bietet natürlich auch Möglichkeiten, Videos abzuspielen dabei und so ein bisschen mit Farben zu arbeiten.
Ja.
Und mit da die Stimmung ein bisschen zu intensivieren. Nicht, das Bühnenlicht haben wir ja keins. Oder ja, vielleicht wird es irgendwas geben, aber um 20 Uhr
zahlt sich das fast nicht aus. Dann Flächenlicht, ne? Nämlich.
Ja, genau. Mhm. So dass es halt nicht ganz dunkel ist. Aber ich denke darüber nach, wie ich es fürs Publikum möglichst spannend halten kann, dass es ein Erlebnis wird. Wenn man im Kino ist, halt, wenn man jetzt sitzt und schaut, ohne dass man wahnsinnig viel interagieren kann, dass man am Ende irgendwie ein paar Punkte hat, immer, wo man sagt, boah, das habe ich an dem Abend erlebt und das war super.
Ja. Weißt du schon, welcher Film läuft bei dir nachher?
Ja, Gut gegen Nordwind.
Nee.
Das passt natürlich super. Den habe ich auch selbst erst gesehen im Kino.
Ja, großartig. Und die Cineasten und die Filme haben ja das gleiche Problem wie die Musikerinnen, dass sie eben sagen, wir sollen bitte bevorzugt behandelt werden, weil wir sind heimisch, wir nehmen auch diese Themen auf, wie zum Beispiel Gut gegen Nordwind. Wunderbar. Ich möchte am Schluss noch mit dir über etwas Philosophisches sprechen, mein lieber Martin. Und zwar ist mir das bei der Recherche zu dir aufgefallen. Du sprichst gerne über Fehlerkultur. Mhm. Du hast offenbar eine für dich erarbeitete Kultur des Scheiterns. Sag uns allen doch bitte mal, warum das so wichtig ist.
Das liegt mir scheinbar irgendwie im Wesen. Ich scheitere gern öffentlich.
Ja.
Also es gibt Menschen, die werken ewig zu Hause und bringen dann irgendwann einmal ein fertiges Produkt und lassen in das andere nicht reinblicken. Und ich kann irgendwie fast gar nicht anders und ich probiere gern aus. Also ich finde das Ausprobieren, es ist weniger das Scheitern als das Ausprobieren und dann Korrigieren. Und zur Korrektur gehört natürlich auch immer anzuerkennen, dass da irgendein Fehler passiert ist und zu sagen, okay, aha, das hat nicht so gut funktioniert, also mache ich jetzt das draus und gehe diesen Weg weiter. Und ich bin ein großer Freund von Interviews und höre mir sehr viel an. Und gerade in den letzten Jahren, kann man fast sagen, ist das mit den vielen Podcasts und Video und YouTube-Formaten und so, hat man wahnsinnig viel lernen und man hört dann von den Künstlern, die man schätzt, nicht nur die positiven Dinge, sondern auch die Dinge, die nicht funktioniert haben. Und das sind aber die ganz wichtigen Dinge, aus denen man lernen kann. Weil ich finde, Ich kann natürlich daraus lernen, wann was funktioniert hat, aber ich muss immer auf das schauen, was halt nicht funktioniert, damit ich weiter lernen kann. Oder beziehungsweise ich finde es auch sehr spannend zu schauen, okay, ich habe jetzt gerade eine Situation erlebt, die ist fürchterlich, aber was kann ich mir daraus mitnehmen, so wie eben jetzt, was du anfangs gesagt hast, was kann man jetzt, wie kann es weitergehen?
Ja, genau.
Und das ist das Erste, worüber ich in so einer Krise nachdenke, ist, okay, was kann man daraus lernen? Wie kann man jetzt da das Beste daraus machen und die Krise zur Chance machen und vielleicht Strukturen, die eh schon verkrustet sind und wo man sich eh schon lang denkt, boah, eigentlich eh mühsam, muss das so sein? Eigentlich muss man jetzt sagen, nein, jetzt muss es gar nicht sein. Jetzt hat man die Möglichkeit, einen Reset-Knopf zu drücken und ich finde es wahnsinnig befreiend, den Reset-Knopf drücken zu können.
Ja.
Gesellschaftlich kann man das natürlich nur im Kleinen, aber so kleine Sachen einfach einmal wieder zu überdenken und zu sagen, ja, okay, ich mache das immer so, aber ist das wirklich gut und warum mache ich das eigentlich so und wäre es nicht anders vielleicht besser? Das finde ich ganz super. Das finde ich, das ist jetzt so ein Homeoffice, ich habe das jetzt gerade gemerkt, ich wohne in St. Georgen, ein bisschen südlich von St. Pölten. Und normalerweise, wenn man 10 Minuten vor 8 nach St. Pölten gefahren wäre, so vor 5 Monaten, dann wäre da fetter Stau gewesen und man wäre nicht weitergekommen. Und heute waren fast keine Autos auf der Straße, weil immer noch so viele Leute im Homeoffice sind.
Ich sage das auch immer wieder in meinem Podcast. Wir wissen jetzt in dieser Krise genau, was wir wollen, weil wir so sehr spüren, was wir alles nicht brauchen.
Ja, genau, richtig.
Und das finde ich eine große Chance. Wenn ich dir, mein lieber Martin, abschließend so zuhöre jetzt, wie du schilderst und deine philosophischen Ansätze und Reset-Knöpfe und so weiter, dann würde ich mir schon auch eingedenk deiner ganzen Liebe zur englischen Sprache wünschen, dass du es vielleicht doch mal auf Deutsch versuchst, vielleicht sogar auf Mundart. Weißt, die Botschaften gehen halt so, fühl mir eine, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Ja, also irgendwann mal, ja.
Meine Versuche, es gibt tatsächlich einen Song, gibt es auf Spotify veröffentlicht von meinem früheren Projekt, das hieß Ben Martin.
Okay.
Und da gibt es einen Song, der heißt 100.000 Teile Puzzle.
Geht übers Leben, nehme ich an. Weil das ist ein 100.000 Teile.
Um Liebe eigentlich. Also es geht um die. Und immer eine langjährige Liebe und Beziehung, dass das wie ein 100.000 Teile puzzelt.
Ja, spiel den doch bitte am 12. Juni.
Geht mit meinem Tuning.
Achso, ja, natürlich. Das Tuning. Ja, und die Frisur stimmt auch nicht. Übrigens, tolle Haare hast du. Das muss unter Männern auch mal möglich sein, dass man sich gegenseitig lobt fürs Aussehen und so weiter. Na wirklich, stehst da wie eine Eins. Und wer ihn.
Meiner Frau geschnitten übrigens.
Wirklich. Und noch einmal, wo wären wir ohne unsere Frauen, oder? Ich meine, diesen Service brauche ich meiner jetzt nicht angedeihen lassen. Das erledigt sich mit der Klinge in der Früh. Aber diese Geduld, die sie mit uns haben, diese seltsamen Arbeitsstunden, die wir haben und vor allem unsere Befindlichkeiten, um nicht zu sagen Launen, die sie ertragen müssen, wenn wir gerade im kreativen Prozess sind. Also nochmal ein Hoch und ein Dankeschön an alle Musikerfrauen und vor allem Musikerinnen. So, Martin Rothenäder, Vulgo Solitaire, wunderbare, entspannte Popmusik, ideal für einen frühsommerlichen Abend, der möglicherweise schon richtig fest sommerlich sein wird, am 12. Juni im FATS St. Pölten Autokulturkino. Ich danke dir sehr für diesen Talk, danke dir sehr für deine Arbeit, wünsche dir vor allem als künstlerischer Leiter des Freiraums in St. Pölten alles erdenklich Gute. Ich bekniee die Politik, diesen Ort und andere solcher Art weiterhin offen und lebendig zu halten. Es lohnt sich, es ist gut für unsere Kultur und die Kultur ist gut für unsere Identität. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und ich wünsche dir, mein Lieber, dass ich irgendwann mal vielleicht in ein paar Jahren einen Podcast mit einem jungen Musiker oder einer jungen Musikerin führe, die sagt, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wer meine Einflüsse waren so musikalisch und Solitaire steht da ganz oben. Also verdient hättest du es dir allemal.
Dankeschön.
Ich danke dir und hab einen super Gig.
Ja, du auch.
Ja.
Genau. Vielen Dank für die Einladung. War super, mit dir zu reden.
Danke dir auch. Ciao, grüß deine Family, gell? Ciao, ciao, mein Lieber. Bye, bye.